Vor einigen Jahren, da hat der amerikanische Pastor, ich glaube, es ist ein Megapastor, Andy Stanley, also ein Pastor einer Megachurch, so, Andy Stanley, für Aufsehen gesorgt, als er an dem Fundament der Bibel gerüttelt hat. Er hat nämlich behauptet, dass wir uns vom Alten Testament abkoppeln sollten, weil es für uns heute keine Geltung mehr hat. Und vielleicht kennst du auch diese Fragen, warum sollen wir das Alte Testament überhaupt noch lesen? Ist das nicht überholt für uns Christen, jetzt, wo wir Jesus haben? Und tatsächlich gibt es viele Christen, die das Alte Testament kaum aufschlagen. Und es scheint auch oftmals komplizierter zu sein, voller Gesetze und weit entfernt von unserem Alltag. Aber genau hier setzt Jesus heute in unserem Text an. Er macht klar, dass das Gesetz und die Propheten das unerschütterliche Fundament seiner Botschaft sind und sich in ihm erfüllt. Im Alten Testament wird nämlich Gottes Maßstab für unser Leben sichtbar und deutlich. Und heute soll es um genau diesen Maßstab gehen. Und deswegen habe ich die Predigt genannt, Gottes Maßstab für unser Leben. In dem heutigen Text, da hat Jesus zum ersten die Absicht, uns herauszufordern, die Bibel und vor allem das Alte Testament als Wort Gottes wieder ganz neu wertzuschätzen. Und zum zweiten will er uns aber auch ermutigen, in diesem Abschnitt die wahre Gerechtigkeit, der wahren Gerechtigkeit des Himmelsreiches nachzustreben, die Christus uns schenkt, indem er sie erfüllt. Er macht Gottes Maßstab für unser Leben deutlich. Und bevor wir in den Text einsteigen, ein kurzer Überblick in den Kontext. Falls du innerhalb dieser Reihe jetzt zum ersten Mal hier bist, wir gehen gerade durch die Bergpredigt, Matthäus 5 bis 7, und wir haben uns bisher die Seligpreisungen am Anfang dieser Bergpredigt angeschaut und letzten Sonntag darüber nachgedacht, über die Aufforderung Jesu an seine Nachfolger, Salz und Licht in dieser Welt zu sein. Und mit dem heutigen Abschnitt steigen wir sozusagen in das Herzstück der Bergpredigt ein, in dem Kernabschnitt, in dem es dann jetzt erstmal in Kapitel 5, Verse 1 bis 48 um die Gerechtigkeit Gottes geht und darum, wie die eigentlich aussieht und wie es uns gelingt, danach zu leben. Und wir schauen uns heute konkret Matthäus 5, die Verse 17 bis 20 an. Und ich würde vorschlagen, dass wir das mal gemeinsam aufschlagen und ich lese uns dann den ersten Vers, Matthäus 5, 17 bis 20. Meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wer nun eins dieser geringsten Gebote auflöst und so die Menschen lehrt, wird der Geringste heißen im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, dieser wird groß heißen im Reich der Himmel. Denn ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Ich möchte zu Anfang einmal mit uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir sehr für dein Wort, das du uns auch heute Abend geben möchtest, zu uns sprechen möchtest. Ich danke dir für jeden, der hier sitzt und sich nochmal auf den Weg gemacht hat, auch mit der Bereitschaft, auf dich zu hören. Schenk uns jetzt einfach ein offenes Ohr und Herz für das, was du sagen möchtest und hilf uns zu verstehen, was du meinst und wie es uns gelingt, danach zu leben. Danke dir, dass wir wissen dürfen, dass du uns verändern magst, Stück für Stück in dein Bild hinein. Amen. Wir fangen an mit dem ersten Abschnitt, den ich überschrieben habe, mit Gottes Maßstab ändert sich nicht. Das sind die Verse 17 bis 19. Gottes Maßstab ändert sich nicht. Jesus sagt hier, dass er nicht gekommen ist, um Gesetz und Propheten aufzulösen. Gesetz und Propheten, das ist eine ganz übliche Redewendung für die jüdische Bibel, also die sogenannte Tora. Also ist damit das gesamte Alte Testament gemeint. Jesus geht hier scheinbar auf häufige Unterstellungen ein, dass er das Gesetz scheinbar auflösen würde. Deswegen fängt er hier an mit meint nicht, dass das so ist. Jüdische Lehrer damals sagten nämlich, dass man das Gesetz abschafft, wenn man ihm letztendlich nicht gehorcht, weil man ja dann seine Autorität auch ablehnt. Und das haben sie Jesus vorgeworfen. Aber Jesus, und das macht er auch an mehreren Stellen in den Evangelien deutlich, wandte sich nicht per se gegen das Gesetz, sondern gegen die unzulässige und traditionelle Auslegung des Gesetzes von den Schriftgelehrten, die noch mehr Vorschriften als schon vorgesehen, sag ich mal, umsetzen wollten. Und Jesus betonte viel stärker den Charakter des Gesetzes, das Wesen, den Inhalt. Und das Wort erfüllen, was er hier anführt, dass er eben gekommen ist, das Gesetz zu erfüllen, das kann man auch übersetzen mit vollmachen, verwirklichen oder zum vollen Ausdruck bringen, zur Geltung bringen. Jesus macht hier deutlich, dass das Alte Testament nach wie vor gültig ist, also im Gegensatz zu dem erstgenannten Pastor. Den im Alten Testament offenbarten Willen Gottes, den verwirklicht Jesus in Person. Das ist hier der Anspruch, den er nennt. Also er ist quasi sozusagen die Tora in Person, die sich jetzt hier offenbart vor seinen Nachfolgern und den Juden. Nicht nur, dass sich in ihm alle prophetischen Verheißungen erfüllen, Gesetz und Propheten, sondern weiter, dass er auch mit seinem Leben und mit seinem Wirken, mit seinem Handeln auf der Erde den Maßstab Gottes in Perfektion ausgelebt und ausgefüllt hat. Aber nicht nur das, sondern zudem wird auch klar, dass das Alte Testament im Gesamten auf Jesus Christus hinweist, dass Jesus letztendlich das große Ziel des Alten Testamentes ist, auf den ja, jeder Vers des Alten Testamentes hinweist. Es geht ihm also nicht um eine Abschaffung irgendeines Gesetzes, sondern er will damit klären, was eigentlich die wahre Absicht des Gesetzes ist. Ich glaube, wir müssen an dieser Stelle einmal ganz kurz über Gesetz sprechen. Was ist eigentlich Sinn und Ziel des alttestamentlichen Gesetzes? Zum Ersten zeigt uns das Gesetz, dass wir Gott nicht nachfolgen können aufgrund unseres rebellischen Herzens. Also wenn wir uns das anschauen, sowohl die Geschichte des Gesetzes, also die fünf Bücher Mose und wie das Volk Israel sich dort verhalten hat, als auch dann die tatsächlichen Gebote und Gesetze, werden wir immer wieder merken, dass damals die Israeliten, aber genauso auch wir heute, diesem Standard, diesem Maßstab Gottes nicht entsprechen können aufgrund unseres Herzens und wieder eine Bedürftigkeit haben. Galater 3, 24 macht es dann deutlich, dort steht, so ist also das Gesetz unser Lehrmeister geworden auf Christus hin, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Also hält uns sozusagen das Gesetz einen Spiegel vor Augen, um uns deutlich zu machen, wir sind errettungsbedürftig. Das Gesetz selbst hat keine Macht zu retten, sondern letztendlich nur Verurteilung zu bringen. Aber weiter verweist Jesus auch auf das Prinzip hinter dem Gesetz. Die Pharisäer, die hatten zu Unrecht die Annahme gehabt, dass man das Gesetz grundsätzlich überhaupt halten kann. Davon sind sie ausgegangen. Deswegen haben sie auch alles daran gesetzt. Im Prinzip haben sie eine Checkliste gemacht, was beinhaltet alles das Gesetz und was muss ich erfüllen. Und ich werde menschlich alles tun, um dem möglichst nachzukommen. Und so kann ich gerecht sein vor Gott. Aber wir wissen durch spätestens Jesus und das Neue Testament, unter anderem Jakobus 2 heißt es, denn wer das ganze Gesetz hält, aber in einem strauchelt, ist aller Gebote schuldig geworden. Und so wird deutlich, es ist unmöglich, das ganze Gesetz zu halten. Diese über 613 Gebote, die angeführt sind. Und Jesus lehrt uns hier das Prinzip hinter dem Gebot und warum dieses spezifische Gesetz zu einer spezifischen Zeit gegeben wurde. Und zudem können wir durch das Gesetz den kennenlernen, der das Gesetz gab. Das ist noch ein drittes Ziel des Gesetzes. Letztendlich, indem wir das Gesetz kennenlernen und uns damit beschäftigen, erforschen wir das Prinzip dahinter, was Jesus hier deutlich machen möchte, und lernen so unseren Schöpfer kennen, der dieses Gesetz gegeben hat und das Wesen, das er verkörpert. Deshalb fasst Jesus auch in Matthäus das Gesetz in einem dem größten Gebot zusammen, diesem Doppelgebot. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das große und erste Gebot, sagt er. Das zweite ist ihm gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. In diesem Schnelldurchlauf und dieser Zusammenfassung, weil wir einfach eine Abendpredigt haben, das ist ein Riesenthema, was man noch ausführen könnte, wird aber deutlich, das mosaische Gesetz ist nicht gedacht als ein finaler Faktor, wie wir leben sollten. Es geht nicht darum, dass jedes einzelne alttestamentliche Gesetz noch von uns als Gemeinde praktiziert werden soll. Ein Christ ist nicht daran gebunden, an den Wortlaut des Gesetzes als Checkliste wie bei den Pharisäern oder Schriftgelehrten. Aber wir sind herausgefordert, es zu studieren und die Prinzipien dahinter zu verstehen und anzuwenden. Jesus macht hier deutlich, dass sein Wirken die wahre Absicht erfüllt, für die das Gesetz gegeben wurde. Und dass man das Alte Testament nicht richtig verstehen kann, ohne den zu sehen, also ohne Christus zu sehen, auf den es hinweist. Vielleicht um es ein bisschen deutlicher zu machen, stell dir eine Bauzeichnung vor. Gestern haben wir eine gesehen. Und solange das Gebäude nicht steht, ist der Plan entscheidend. Daran misst sich alles. Sie ist wirklich entscheidend für die Finalisierung dessen. Also da geht es ums Detail, da geht es um Zentimeter, teilweise vielleicht sogar um Millimeter. Aber sobald dann das Gebäude fertig ist, ist die Bauzeichnung dadurch ja nicht abgeschafft oder weniger wert. Sie hat sich vielmehr in dem Gebäude erfüllt. Jesus ist das vollendete Gebäude, auf das das gesamte Gesetz hingewiesen hat. Das ist der Anspruch, den er hier stellt. Und lieber Christ, wir sollten nicht meinen, dass das Alte Testament, Gesetz oder Propheten aufgehoben wurde und nicht mehr für uns gilt. Wir dürfen erkennen, dass das gesamte Alte Testament auf Christus hinweist und ihn zum Ziel hat. Nicht nur verkörpert er eben in seinem Leben und Wesen den Maßstab Gottes, sondern auch alle Prophezeiungen finden in ihm die Erfüllung. Und ich denke, wir dürfen lernen, das Alte Testament mit Christus als Ziel zu lesen und zu verstehen, wo finde ich Christus und wie kann ich diesen alttestamentlichen Abschnitt, diesen Vers auf ihn hin deuten und auslegen. Jesus macht uns hier an der Stelle als Leser verantwortlich, den wahren Zweck des Alten Testaments im Hinblick auf ihn zu erkennen. Wie ernst nimmst du das Alte Testament? Wie häufig liest du darin? Betrachtest du es als Gottes Wort? Betrachtest du Gottes Gebote als Last oder vielleicht als Wegweiser zu Christus hin? Ich denke, das sind entscheidende Fragen, die wir uns stellen sollen. Ich gehe mal weiter. Ich lese mit uns nochmal Vers 18. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. In diesem nächsten Vers bekräftigt jetzt Jesus noch einmal, dass er die Tora nicht auflöst, weil das ganze Gesetz überhaupt nicht vergänglich ist, per se, also von der Natur des Gesetzes her. Mit Himmel und Erde und auch diesem Hinweis, bis alles geschehen ist, da meint er das Vergehen dieses Zeitalters, dass letztendlich diese Welt einmal ein Ende finden wird. Himmel und Erde werden vergehen, aber Gottes Worte werden nicht vergehen. Sein Wort ist nicht davon betroffen. Sein Wort, das existiert bereits vor der Erschaffung und wird auch nach dem Untergang des Himmels und der Erde weiter Bestand haben. Sein Wort ist ewig, weil Gott ewig ist. Und was er sagt, das wird eintreffen. Alles, was die Propheten vorausgesagt haben, wird in Erfüllung gehen. Und mit diesem Hinweis Jota und Strichlein sind die kleinsten Buchstaben oder der kleinste Strich im hebräischen Alphabet gemeint. Also hier macht Jesus deutlich, es geht um die kleinsten Details des Alten Testaments. Bis hin in die kleinsten Nuancen ist das Alte Testament zu 100% Wort Gottes und so von mir auch gewollt und erfüllt. Jesus tritt hier als ein Bewahrer und Beschützer und Erhalter des Wortes Gottes ein. Unter seiner ewigen Autorität wird Gottes Wort nie vergehen. Die ganze Schrift, sowohl Altes als auch Neues Testament, ist die letzte Autorität und Gottes unfehlbares, irrtumsloses Wort. Ich denke, das darf uns immer wieder neu vor Augen gestellt werden und hoffentlich auch eine neue Wertschätzung gegenüber der Bibel aufbringen. Gottes Wort hat kein Verfallsdatum. Auf Gottes Wort ist Verlass für immer. Gott fordert uns heraus, Respekt vor ihm und seinem Wort zu haben und sein Wort in Gänze ernst zu nehmen. Und er offenbart sich uns in seinem Wort, auch im Alten Testament, besonders auch dort. Es liegt nicht an uns zu entscheiden, welche Textstelle nun noch relevant zu sein scheint oder scheinbar keinen Nutzen mehr für uns hat. Die ganze Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet, wie es in 2. Timotheus 3,16 heißt. Als Gemeinde sind wir herausgefordert, den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Und ich denke, wir können uns glücklich schätzen, dass wir in einer solchen Gemeinde sind. Aber lasst uns dafür beten, dass uns das gelingt, das weiterhin auch treu zu tun. Der Umgang mit Gottes Wort, der hat Konsequenzen, macht Jesus weiterhin deutlich. Nicht nur für die, die noch nicht an Gott glauben, sondern auch für uns, die wir Jesus nachfolgen. Das betont Jesus im nächsten Vers, in Vers 19. Ich lese ihn noch einmal mit uns. Wer nun eins dieser geringsten Gebote auflöst und so die Menschen lehrt, wird der Geringste heißen im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, dieser wird groß heißen im Reich der Himmel. Jesus macht deutlich, der Umgang mit Gottes Wort und mit seinen Geboten, der hat Konsequenzen. Vers 19 zieht quasi eine Schlussfolgerung aus den Versen 17 und 18 davor. Wenn Jesus nicht gekommen ist, um das Gesetz abzuschaffen, sondern um jeden Teil davon zu erfüllen, dann werden diejenigen, die andeuten, dass irgendein Teil des Gesetzes nicht praktiziert und gelehrt werden sollte, die geringsten im Himmelreich sein. Jesus meint mit diesen geringeren Geboten die etwas unbedeuteren oder peripheren Gebote. Die Juden unterscheiden gewöhnlich zwischen den Geboten der Tora, zwischen groß, klein, leicht und schwer. Und das deutet Jesus hiermit an. Jesus warnt uns als seine Nachfolger. Er warnt uns davor, flapsig und achtlos mit seinem Wort umzugehen. Wir sind herausgefordert, uns auch mit dem scheinbar weniger wichtigeren Geboten zu beschäftigen, anstatt sie aufzuheben oder ihnen Wichtigkeit abzusprechen, sie zu überspringen. Vielleicht sind wir hier und da auch tatsächlich in der Versuchung, unbequeme, unangenehme Wahrheiten abzuschwächen und zu ignorieren, sei es aus Angst vor Ablehnung oder Bequemlichkeit. Gibt es vielleicht Bereiche in deinem Leben, wo du Gottes Gebote ganz bewusst ignorierst und relativierst? Wo du in der Gefahr stehst, sie abzuschwächen, zu überspringen oder sie an den Rand zu drängen? Jesus macht hier klar, dass keines seiner Gebote bedeutungslos ist. Wer sie abschwächt, der macht sich klein im Reich Gottes. Wer sie aufhebt und die Menschen so lehrt, der wird der Geringste sein im Himmelreich. Gering und groß, diese Unterscheidung, das meint eine gewisse Abstufung innerhalb des Reiches. Das begegnet uns auch an anderen Stellen der Bibel. Ihm geht es nicht nur darum, um das Maß, in dem man selbst die geringen Gebote hält, sondern, wenn ihr mitgelesen habt, dann auch um die Treue, inwieweit man sie lehrt, also anderen beibringt. Und wir wissen, dass Lehren, das bringt eine sehr hohe Verantwortung mit sich und man wird dafür zur Rechenschaft gezogen. Also wir sollten das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Lasst uns bemüht sein, das Wort Gottes in rechter Art und Weise zu schneiden. Christlicher Glaube, das bedeutet nicht nur, Gottes Gebote zu kennen, sondern sie eben auch zu leben und weiterzugeben. Jüngerschaft, das ist nicht passiv, sondern drückt sich im Gehorsam gegen Gottes Wort und im Vorbild für andere aus. Bist du jemand, der Gottes Wort nicht nur hört, sondern auch lebt und weitergibt? Wir sind aufgefordert, alle Gebote zu tun und zu lehren. Dann werden wir groß heißen im Himmelreich, heißt es hier. Und das ist ermutigend. Unser Gehorsam, der wird nicht von Gott übersehen. Er wird gesehen und erzählt. Die Größe im Reich Gottes, die misst sich nicht an menschlichem Erfolg, sondern an Treue gegenüber Gottes Wort. Davon haben wir auch heute gehört. Und besonders sei du ermutigt, wenn du im Stillen für dich oder auch in Bedrängung, in Bedrängnis unter Arbeitskollegen oder Ähnliches, wenn du zu dem Wort Gottes stehst, für Gott lebst, er sieht das und er wird es wertschätzen. Selbst wenn Menschen unseren Glauben nicht schätzen, ist Gott treu und er belohnt unsere Treue. Das meint also in diesem Kontext dann vor allem, dass wir die ganze Schrift eben ernst nehmen und unser Leben danach richten. Und wir dürfen danach streben, zu verstehen, was die dahinterliegenden Prinzipien der alttestamentlichen Gebote sind und wie sich diese in Christus erfüllt haben, um dann auch danach leben zu können. Wir haben also gesehen, dass sich Gottes Maßstab nicht ändert. Jesus hat das Gesetz erfüllt. Das Gesetz, das vergeht nie, hat kein Verfallsdatum. Und unser Umgang mit dem Gesetz hat weitreichende Konsequenzen. Jesus macht in diesen Versen, in diesem gesamten Abschnitt, denke ich, zwei Ziele deutlich. Zum Ersten will er uns davor schützen, das Gesetz, also für uns auch das Alte Testament, gering zu achten. Aber zum Zweiten, im zweiten Teil, warnt er vor der Gefahr, sich auf das Gesetz zu verlassen, um gerecht zu sein. Und diesen letzten Vers und den zweiten Punkt, den wollen wir uns jetzt anschauen. Dort betont er, dass Gottes Maßstab dich verändern will. Gottes Maßstab will dich verändern. Das ist unser zweiter Punkt, Vers 20. Ich lese ihn uns einmal. Denn ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Diese Aussage Jesu hat sicherlich bei den Ersthörern gesessen. Also wir müssen uns das vorstellen. Jesus spricht das ja zu jüdischstämmigen Hörern, die in ihrem Kontext als Vorbilder in ganz besonderer Weise die Schriftgelehrten und Pharisäer gehabt haben, die ja alles daran getan haben, Gott und sein Wort möglichst ernst zu nehmen nach ihrem Ermessen und möglichst alle Gesetze zu halten und danach zu leben. Dieser Vers, der ist eine der herausforderndsten Aussagen Jesu in der Bergpredigt und er stellt die Jünger und auch uns vor eine scheinbar unerfüllbare Forderung. Ihre Gerechtigkeit, also unsere Gerechtigkeit, muss größer sein als die der Schriftgelehrten und Pharisäer. Und wie gesagt, das waren Menschen, die für ihre absolute Gesetzestreue bekannt waren. Aber Jesus spricht hier nicht von einer noch strengeren Gesetzeserfüllung, sondern von einer tiefgreifenden und inneren Veränderung, die eben nur durch das Evangelium möglich ist. Und was er hier anprangert, das ist der Versuch, das Gesetz zu halten, mit dem Ziel, Gerechtigkeit zu bekommen. Die Pharisäer, die hielten sich streng an das Gesetz, die hatten aber oftmals eine falsche Herzenseinstellung dabei. Das macht er auch an anderen Stellen deutlich. Ihre Gerechtigkeit war nach außen hin perfekt, doch innerlich fehlte ihnen eine echte Beziehung zu Gott. Stichwort getünchte Gräber. Es reicht nicht, fromm zu erscheinen oder religiöse Pflichten zu erfüllen. Ein Leben, das nur auf Äußerlichkeiten basiert, das führt nicht in das Reich Gottes. Das macht Jesus hier klipp und klar deutlich. Wer sich darauf verlässt, durch eigene Leistungen, durch Moral, irgendwelche religiösen Pflichten oder Praktiken vor Gott gerecht zu werden, der verfehlt das Evangelium und damit das Himmelreich. Ich denke, wir müssen uns hier fragen, ist unsere Gerechtigkeit vielleicht nur äußerlich? Stehen auch wir in der Gefahr, eher aufs Äußerliche zu achten, so wie die Pharisäer? Oder kommt sie aus einer echten Beziehung zu Jesus? Wie gesagt, ist Jesu Forderung nicht die, dass wir uns noch mehr anstrengen, sondern dass wir eine andere Art von Gerechtigkeit haben, nämlich eine von Gnade und Liebe geprägt und eine, die aus einem veränderten Herzen kommt. Wahre Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit der Pharisäer und Schriftgelehrten übersteigt, diese wahre Gerechtigkeit, die beginnt nicht mit Werken, sondern mit innerer Umkehr, Glauben an Christus. Die Gerechtigkeit, die vor Gott zählt, die ist keine Leistung, sondern ein Geschenk, das wir im Glauben an Christus empfangen. Und die Gerechtigkeit, die der Pharisäer bei weitem übersteigt, die ist die eines veränderten Herzens, das Jesus uns gibt, ein Herz, das nach Jesus fragt und nach seinem Willen fragt oder nach leben möchte. Uns wird deutlich, unsere Anstrengungen, die reichen nicht. Ich kann mich nicht auf meine eigene Gerechtigkeit verlassen, sondern kann mich nur auf seine Gerechtigkeit verlassen. Weil das Gesetz Jesus so wichtig ist, deshalb lebe ich danach. Ich lebe nicht nach dem Gesetz, um gerecht zu werden, sondern weil ich gerecht bin, lebe ich nach dem Gesetz. Jesus stellt hier eine radikale Forderung, aber gleichzeitig öffnet er mit dieser Forderung, das scheint erstmal paradox zu sein, weil es klingt ja so, wie als verschließe er die Tür zum Himmelreich, aber er öffnet mit dieser Forderung auch gleichzeitig die Tür zum Evangelium. Denn diese größere Gerechtigkeit, von der er hier spricht, das ist keine Last, die er uns aufbürden möchte, sondern das ist eine Einladung in das Leben mit Gott. Gib deine Selbstgerechtigkeit auf und vertraue Christus, sagt Jesus hier. Kehre um, erkenne deine eigene Unfähigkeit, Gottes Maßstab zu erfüllen und vertraue Jesus. Vertraue darauf, dass Christus deine Gerechtigkeit ist. Er hat die Gesetze gehalten. Er hat diesen Maßstab Gottes erfüllt und seine Gerechtigkeit darf deine Gerechtigkeit werden. Und folge Jesus nach. Lebe in enger Gemeinschaft mit Jesus, damit seine Gerechtigkeit dein Herz und Handeln prägt. Das ist das, wozu uns Jesus hier einlädt und auch auffordert. Lass uns kurz überlegen, wo versuchst du noch aus eigener Kraft gerecht zu werden, anstatt auf Christus zu vertrauen? Gibt es vielleicht Bereiche in deinem Leben oder Arten und Weisen, wie du versuchst, nicht wie die Schriftgelehrten, um das alttestamentliche Gesetz zu halten, sondern ja, dir die Gerechtigkeit Gottes zu erkaufen. dein Grab zu tünchen, nach außen hin fromm zu erscheinen, wo du genau weißt, das tust du aus einer falschen Herzensmotivation heraus. Und ja, diese Verse, die haben auch das Potenzial zu entmutigen. Wie bitteschön soll ich denn gerechter sein als die Pharisäer? Und oftmals geht es uns vielleicht ähnlich. Uns fehlt der Glaube, dass Gott uns alles geben kann, was wir brauchen, um auch auf diese gottgemäße und gerechte Art und Weise zu leben. Es fehlt die Hoffnung auf Veränderungen, auch vielleicht die Hoffnung auf die nötige Kraft dafür. Wir fühlen uns hoffnungs- und kraftlos. Wie sollen wir diesem Maßstab gerecht werden? Aber nochmal, Jesus ruft hier nicht auf zur Selbstverbesserung. Es geht nicht um uns, sondern zu einem neuen Leben in ihm. Jesus selbst schenkt die Gerechtigkeit, die wir brauchen. Wir müssen diese Gerechtigkeit nicht selbst erarbeiten. Sie wird uns in Christus geschenkt. Das Gesetz ist nicht mehr ein Maßstab, den wir krampfhaft erfüllen müssen, sondern ein Ausdruck dessen, was Christus in uns wirken möchte. Und die Kraft des Heiligen Geistes, die wird in uns den Gehorsam bewirken. Er, dieser Geist, der verleiht uns die Fähigkeit, das Gesetz dann zu befolgen, das Gesetz Christi zu befolgen und danach zu leben. Darauf dürfen wir vertrauen. Lebst du in dieser Freiheit der Gnade oder versuchst du noch, dir Gottes Liebe selbst zu verdienen? Im Nachsinn über den Text habe ich überlegt und es auch bei mir selber festgestellt, kann es sein, dass es uns wirklich schwer fällt, uns beschenken zu lassen? Dass diese Volksweisheit, nichts im Leben ist umsonst, ganz tief in unserem Herzen verankert ist. Alles hat seinen Preis. Eine Leistung verlangt schließlich immer eine Gegenleistung. Ich glaube, wir sind ganz tief geprägt davon. Und so ist es für uns das dann Natürlichste auf der Welt, uns anzustrengen, einen gewissen Maßstab zu erreichen, ein guter Mensch zu sein, Gott zufrieden zu stimmen. Und ich denke, wir neigen alle in einer gewissen Art und Weise zum Moralismus. Gebote Gottes wollen wir nutzen, um sich vor Gott etwas zu erarbeiten. Wir stehen in der Gefahr, um uns was auf unsere eigenen Werke, unser eigenes Tun etwas einzubilden. Und wir versuchen uns, wenn vielleicht auch nicht ganz bewusst, aber unterbewusst, den Himmel zu verdienen. Vielleicht sitzt du auch hier und denkst, auf einem ganz guten Weg zu sein. Du bist doch eigentlich ganz freundlich zu deinen schwierigen Kollegen am Arbeitsplatz. Du hilfst deinem Nachbarn. Du spendest vielleicht an Notleidende. Du gehst auch in die Kirche, was alles wirklich gut ist. Was ist die Motivation dahinter? Oder vielleicht sitzt du hier und du bist entmutigt und verbittert, weil du probierst und probierst und du merkst, dass du es aus eigener Kraft nie schaffen wirst, ein guter Mensch zu sein. Was ist deine Motivation dabei? Uns muss klar sein, Sünde macht uns unfähig, das zu tun, was Gott von uns will. Es liegt nicht nur daran, dass ich den Willen Gottes nicht tun will oder dass ich meinen eigenen Wegen besser finde. Selbst wenn ich die richtigen Motive habe, schaffe ich es doch nicht. Wir versagen immer wieder, auch wenn wir unbedingt das Richtige tun wollen. Uns muss klar sein, wir sind von Grund auf unfähig, das Richtige zu tun. Wir brauchen Rettung, Heilung und Vergebung. Wir brauchen Jesus. Er ist gekommen und hat dauerhafte Veränderungen so erst möglich gemacht. Das ist das, was er hier auch deutlich machen möchte. Er hat sich aus Liebe zu uns erniedrigt, hat auf Erden das perfekte Leben gelebt, hat eben das Gesetz erfüllt in Gänze, das Leben gelebt, was wir hätten leben sollen und am Kreuz die Strafe getragen, die wir hätten tragen sollen, die uns gegolten hat. Und wer seine Schuld bekennt, umkehrt und Jesus glaubt, dem wird diese Gerechtigkeit Jesu, diese volle Erfüllung des Gesetzes angerechnet. Jesus ist der Erlöser, der mich vor mir selbst rettet, der mich aus dem Moralismus befreit. Seine Errettung, die bewirkt eine Veränderung in mir. In ihm, in Jesus können wir uns dem Leben stellen und darauf mit Glauben, Liebe und Hoffnung reagieren. Wir werden umgewandelt, wenn unser Herz durch die Gnade Gottes verändert und unser Verstand vom Heiligen Geist erneuert wird. Und am Ende des Tages, da gibt es nur diese zwei Alternativen, die Jesus hier anreißt. Entweder ist man Teil des Himmelreichs oder man wird nicht hineinkommen. Das ist eine echt ernste Angelegenheit. Das ist die wichtigste Thematik, mit der man sich beschäftigen kann. Und ich lade dich ein, dir in Ruhe einmal Zeit zu nehmen, nochmal darüber nachzudenken, zu reflektieren, den Text zu lesen, mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Denn in Jesus wird die Unruhe deines Herzens und die Sinnsuche ein Ende finden und nur in ihm. Bei ihm finden wir wahre Liebe, Vergebung unserer Schuld und anhaltenden Frieden, ein Leben im Überfluss und echte Erfüllung. Lasst uns als Gemeinde alles daran setzen, zu verhindern, dass sich hier eine Kultur entwickelt, in der Leistung und Ansehen mehr zählen als Charakter und die Motivation des Herzens. Wenn wir passiv bleiben, dann fangen wir, denke ich, schnell an, Masken aufzusetzen, mehr Schein als Sein zu werden. Und wir trüben damit die Strahlkraft der Gemeinde und höhlen die Wahrheit des Wortes Gottes aus, ähnlich wie die Schriftgelehrten und Pharisäer das getan haben. Wir tünchen die Gräber und wir sind nicht viel besser als sie. Nein, lasst uns aktiv dagegen vorgehen. Wir wollen eine Gemeinde des Evangeliums sein, eine Kultur der Gnade leben. Lasst uns Schwäche und auch Sünde offen einander bekennen, um der Kraft des Evangeliums auch Raum zu geben und Gott zu ehren. Lasst uns einander ermahnen, wenn wir versucht werden, stolz zu werden über unsere eigenen Taten oder unsere Leistungen, damit wir uns immer wieder neu unserer Abhängigkeit gegenüber Gott auch deutlich werden und die Gnade Gottes uns vor Augen stellen. Und vor allem lasst uns immer wieder hinweisen auf Jesus Christus, den Anfänger und den Vollender des Glaubens, der die Gerechtigkeit Gottes in Gänze erfüllt, damit wir in ihr leben dürfen. Jesus ruft uns hier nicht auf, härter an uns zu arbeiten, sondern näher zu ihm zu kommen. Seine Gerechtigkeit, das ist unser einziger Weg, in das Reich Gottes zu kommen. Und sie wird unser Leben verändern, Stück für Stück, von innen heraus. Schau auf ihn und lass dich von ihm erfüllen. Amen.